erweist, wenn ihr mit Geduld die gleichen Leiden ertragt, die auch wir leiden. Wenn wir getröstet werden, dann geschieht auch das euch zum Trost und Heil. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, dass wie ihr Anteil an den Leiden habt, so auch am Trost. Denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen, in welche Bedrängnis wir in Asien kamen, sodass wir über die Maßen beschwert waren, über unsere Kräfte, sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Ja, bei uns selbst das Heil des Todes erhalten hatten, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns auch solcher Todesnot errettet hat und noch errettet. Auf ihn hoffen wir. Er wird uns auch hinfort erretten, indem auch ihr mithelft durch eure Fürbitte für uns, damit unsertwegen für die Gabe, die uns gegeben wurde, durch viele Personen viel gedankt wird. Oh, was sind das für wunderbare Worte, die uns hier der Apostel Paulus überliefert hat. Ja, warum lässt Gott Schwierigkeiten und auch Leiden sogar in unserem Leben zu? Wenn wir das Leben von Paulus ja vergleichen, was hätte er doch für ein wunderbares Leben gehabt, als Pharisäer angesehen, kam weit herum, aber er hat es trotzdem all das, was für ihn zum Vorteil erschien, zum Nachteil gesehen. Was für ihn Gewinn war, das war letztendlich auch Schaden für ihn. Und er kam zum Glauben an den Herrn Jesus Christus und so wurde auch Jesus Christus für ihn alles. Aber warum kommen wir in Schwierigkeiten? Warum lässt Gott das Leid zu? Viele Warums. Ich bitte dich, Nikolas.
Ich möchte zuerst beten, dass wir nochmals Kraft kriegen zu hören. Du kennst unsere Warums. Und wir wollen das nicht einfach oberflächlich so hören. Ich möchte dich bitten, dass du uns begegnest. Danke von ganzem Herzen für deine Gegenwart. Amen. Ja, wenn ihr dann nicht mehr könnt, ich entschuldige euch, kein Problem, dürft rausgehen. Aber es ist doch ein wichtiges Wort, das ich jetzt sagen möchte. Unsere Schwierigkeiten, ein Weg, der uns zur Entdeckung Gottes führen kann. Ich möchte über dieser fünften Botschaft den Titel sagen, geborgen in ihm. Larry Crabb hat ein ausgezeichnetes Buch geschrieben mit diesem Titel, französischer Titel, Unsere Schwierigkeiten, ein Weg, der uns zur Entdeckung Gottes führen kann. Nicht muss, kann. Paulus hatte große Trübsal, Verfolgungen, Nöte durchzustehen. Und manchmal, wenn man so alles liest, Korinther, was er alles gehabt hat, dann fragt man, wie kann ein Mensch so viel Leiden ertragen? Aber das Gewaltige geschah. Mitten in diesen Schwierigkeiten hat Paulus seinen Gott und Herrn noch tiefer erkannt. Und diese Entdeckung half ihm wiederum, neue Stürme, Prüfungen mit Geduld durchzustehen und dazu noch andere zu ermutigen. Ich lese nochmals 3 und 4. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Und das hat Paulus ganz konkret erlebt. Aber die Frage ist jetzt, kann ich das auch für meine Nöte und meine Trübsalen Glaubensprüfungen, kann ich das auch so nehmen? Und das ist eigentlich das Ziel meiner Predigt. Um besser zu verstehen, lese ich, was Schnepel darüber schreibt, das Werk Jesu in uns und durch uns, Seite 17 und 18. Er schreibt, es waren wohl die dunkelsten und bittersten Jahre seines Lebens, die hinter ihm liegen. Ich könnte mir denken, dass die Jahre der Gefangenschaft nicht so bitter waren, wie diese Jahre der Enttäuschung an seinen Brüdern in Korinth. Mit welchem Einsatz und Opfer hatte Paulus ihnen um 50 nach Christus die Botschaft von Christus gebracht? 53 bis 55 steht Paulus im schweren Ringen um Ephesus. Es wäre naheliegend gewesen, dass die Gemeinde in Korinth ihm nicht nur aus der Ferne den Rücken gestärkt, sondern persönlich durch einzelne Männer zu Hilfe gekommen wäre, aus Dankbarkeit für das neue Leben mit Jesus. Stattdessen fügten sie ihm das Bitterste zu, das man nur zufügen kann. Sie sprechen ihm die innere Ehrlichkeit ab. Sie haben sein Apostelamt in Frage gestellt. Seine innerste Motivation. Er versuchte, die Beziehung mit der Gemeinde wiederherzustellen. Briefe, Besuche, da war nichts zu machen. Was für eine Not. Und wie hat Paulus reagiert in dieser Not? Wie würdest du, würde ich reagieren, wenn uns solche Gemeinheiten, so Messerstiche von hinten gereicht werden, von Brüdern? Paulus schreibt, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Großes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis. Wem das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Wir haben da vom Loben gesungen und es scheint, dass Paulus fast kaum Worte findet, Gott zu loben. Mitten in seiner Schwierigkeit hat er Gott erlebt, ihn zutiefst neu entdeckt. Wir haben eine französische Übersetzung, Übertragung von Alfred Kühn. Zu Philipper 3,10 schreibt er, an Christus glauben, ihm unser Vertrauen schenken, ist ihn immer tiefer zu erkennen. Ich finde das wunderbar. Was sagte Larry Crabb? Unsere Schwierigkeiten, ein Weg, der uns zur Entdeckung Gottes führen kann. Kann, das heißt nun nicht, dass es immer so ist. Aber wenn das nicht der Fall ist, fragen wir uns doch, warum? Drehen wir wieder um uns selbst? Haben wir uns in unser Schneckenhaus zurückgezogen? Von den anderen abgekapselt? Pflegen wir das Selbstmitleid, oh du armer Nikola? Sind wir bitter geworden? Stellen wir die Stacheln wie die Igel? Oder haben wir uns dem Herrn anvertraut für unsere Situation? Rechnen wir konkret mit ihm für all unsere Bedürfnisse? Natürlich möchte jeder, dass unsere Nöte und Schwierigkeiten so schnell wie möglich aufhören. Larry Crabb schreibt, es liegt uns mehr daran, das Leben zu genießen, als den zu erkennen, der das Leben ist. Ich wiederhole. Es liegt uns mehr daran, das Leben zu genießen, als den zu erkennen, der das Leben ist. Der Herr möchte, dass wir in all unseren Nöten und Schwierigkeiten mit Gewissheit wissen, er geht mit uns Schritt für Schritt. Er genügt für all unsere Umstände und all unsere Bedürfnisse, wie ich sagte. Ich kann meine Kraft in seiner Gemeinschaft schöpfen, mit seiner Gnade schöpfen und zutiefst zufrieden sein in ihm. Frage, um was geht es uns eigentlich? geht es uns um uns? Oder geht es uns um ihn? Ich habe drei Punkte heute Nachmittag. Die Schwierigkeiten des Paulus. Vers 4. Je nach Übersetzung spricht er von Not, Bedrängnis, Trübsal, Schwierigkeiten. Vers 5. Denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen. Paulus denkt hier an all die Schwierigkeiten, die in enger Verbindung mit Evangelisation und Mission stehen. Die Finsternis will nicht, dass das Licht in diese Welt hineindringt. Resultat: Widerstand, Verfolgung, Verleumdung, Verachtung, Gleichgültigkeit, harte Schläge, manchmal von Feinden. Manchmal versucht der Feind uns durch Brüder zu entmutigen. Das tut weh. Vers 8. Denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Was für ein Zeugnis. Es kann sein, dass Paulus an die Verfolgung denkt, die entstanden ist durch Demetrius. Demetrius war der Goldschmied in Ephesus. Er stellte so kleine, niedliche Götzentempel her, von der Diane. Die Verkündigung des lebendigen Gottes führte dazu, dass die Leute sich von den Götzen abwandten. Das stellte diesen Handel in Frage. Waren Sie schon mal in Lourdes? Wenn Sie in Lourdes gehen, zu diesem Marienzentrum, dann gibt es zwei Straßen. Einmal ist das Einbahn und einmal ist da Einbahn. Weil ein Laden nach dem anderen, versteht ihr? Und überall kann man Weihwasserkerzen, die dann ständig beten, nicht wahr, und so weiter kaufen. Wir lesen mit Interesse die Apostelgeschichte und vergessen oft, dass Evangelium kostet. Wir lesen vielleicht mit Interesse die Geschichte der Evangelisation in Deutschland. Habt ihr vergessen, was das kostete? Jesus hat den Preis bezahlt, aber alle seine Mitarbeiter, die an der Evangelisation arbeiten, bezahlen einen großen Preis. Und welche Erkenntnis machte Paulus in diesen Bedrängnissen? Er sagt, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus ist der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Lukas spricht vom herzlichen, von der herzlichen Barmherzigkeit Gottes. Genau übersetzt, Eingeweide der Barmherzigkeit. Ich finde das wunderbar. He? Bis ins Innerste hinein ist Gott barmherzig. Und die Quelle allen Trostes. Eine andere Übersetzung sagt, voller Erbarmen, voller Erbarmen, voller Erbarmen. Paulus macht in diesen Schwierigkeiten die wunderbare Erfahrung, mein Gott ist nicht teilnahmslos, nicht weit weg. Ihm ist nicht alles Wurst egal. Er ist der Vater, der den Schrei seiner Kinder hört. Es mobilisiert ihn. Er eilt, um sich ihrer Not anzunehmen und greift ein. Richtet sie auf, ermutigt sie und stärkt sie. Ich habe diese Definition von Barmherzigkeit von Stanley Vogue, der war auch ein Redner an unseren Erweckungskonferenzen, sehr gerne. Er sagt, Barmherzigkeit ist der Eifer, den Gott entfaltet, um dem Elenden zu helfen und ihn aufzurichten. Eifer! Er hört, mobilisiert alles, um sie aufzurichten. Gott hat die Nöte des Paulus nicht aus dem Wege geschafft. Aber er eilte ihm entgegen. Er hat ihn getröstet, gestärkt und aufgerichtet. So konnte Paulus seine Schwierigkeiten durchstehen. Er war geborgen in seiner starken Hand. Er sagt da, Vers 4, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, ohne Ausnahme, in all. Nun möchte ich eine Klammer öffnen. Die Bedrängnis, von der Paulus spricht, steht in Verbindung mit der Abhängigkeit vom Herrn. Wir können nicht einem gekreuzigten Herrn, einem Herrn, der von der Welt verworfen wurde, dienen, ihn lieben, seinen Namen verkündigen, ohne dass die Welt uns mit ihm identifiziert. Die einen kriegen Verlangen nach Gott, die anderen werden ihn verwerfen. Ich denke an einen Zeugnisabend, den wir gemacht haben in Champagnol. Und es waren nur drei Leute, die noch nie dabei waren. Drei Frauen. Und am Schluss haben verschiedene Zeugnisse abgegeben aus ihrem Leben. Und dann hat der Bruder gefragt, ist noch jemand, der noch ein Zeugnis geben will? Da ist eine Frau aufgestanden. Die glaubte nicht. Die sagte, ich beneide euch. Und dann erzählte sie uns, was sie erlebt hat. Wie ihre Ehe zerbrochen ist. Was für eine Not sie erlebt hat. Ich beneide euch. Wenige Wochen später ist sie zum Glauben durchgedrungen. Das Zeugnis hat sie glustig gemacht, sagt man auf Schweizerdeutsch. Oder wie nennt ihr das? Versteht ihr das Wort? Glustig. Also gut. Aber die anderen werden das bekämpfen. Wir wollen nicht davon. Hör auf, davon zu sprechen. Konsequent mit Christus leben hat Konsequenzen. Paulus schreibt 2. Timotheus 3,12: Im Übrigen sind Verfolgungen etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Ich möchte einfach sagen, wir schlafen langsam in Europa. Es werden gegenwärtig Entscheidungen getroffen, an denen die nächsten Generationen noch nagen werden. Und liebe Freunde, wenn wir nicht endlich wach werden, aber wir müssen uns wirklich mobilisieren. Wir dürfen nicht weiter schlafen. Wir müssen den Kampf fürs Evangelium aufnehmen, nicht Kampf gegen etwas, für etwas. Ralf Schallis sagte, wenn sich ein junger Mann oder eine junge Tochter bekehrt hat, und jetzt mach dich bereit, um zu leiden. Es ist aber falsch zu denken, je mehr wir wie Christus leben, umso mehr wird uns die Welt, unsere Umwelt akzeptieren. Jesus hat den Jüngern gesagt, das sind doch Verse, die stören uns einfach. Johannes 15: Wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Sie würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet, denn die Welt liebt ihresgleichen. Doch ihr gehört nicht zur Welt. Ich habe euch aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ein Diener ist nicht größer als sein Herrn. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie sich nach meinem Wort gerichtet haben, werden sie sich auch nach eurem Wort richten. Wir müssen diese Worte wieder ernst nehmen, liebe Freunde. Schnepel schreibt, Christus Leiden sind zunächst nur die Nöte, die wir um Jesu Willen durchleben. Aber in erweitertem Sinne dürfen wir viele Wegführungen unseres Lebens als Christus Leiden ansehen. Manche schwere Erkrankung, der Verlust eines lieben Kindes, die Katastrophe des äußeren Lebens in Kriegszeiten. Alles kann zu einem Christusleiden werden, wenn uns unser Herr in diesen Weg hineinführt, damit wir dadurch brauchbarer zu seinem Dienst werden, der uns tröstet in all unseren Bedrängnis. Und nun sagt Paulus noch ein weiteres, Vers 5. Denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. In der vergangenen Regenzeit in Frankreich, ich habe gehört auch in Deutschland, gab es furchtbare Überschwemmungen, Tote sogar. Kleine Bäche wurden zu Strömen, reißenden Fluten. Nichts konnte ihm widerstehen. Ich denke an Zeiten der Not in unserer Familie, wo wir wirklich das Gefühl hatten, dass diese Notströme alles mitreißen wollen. Die französische Übersetzung sagt, die Leiden des Christus sind reichlich in uns, in unserem Leben reichlich. Die äußeren Nöte hinterlassen Spuren in uns. Denkt ihr an den Psalm 13? Hier spricht David vom Tunnel. Wie lange noch? Wie lange noch? Viermal. Wie lange noch? Wie lange noch? Ich kann nicht mehr. Hast du mich vergessen? Bist du weit von mir? Triumphieren die Feinde? Wie viele möchten sagen, wie Paulus, wir haben übermäßig schwer zu tragen. Über unser Vermögen hinaus. Sodass wir oft am Leben verzweifeln. Mir liegt das wirklich am Herzen, zum Beispiel für unsere Mission zu beten. An der letzten Tage Missionszusammenkunft haben sie einfach aufgezählt, wie viele Missionare durch große Prüfungen gehen. Und da ist eines nach dem anderen. Eine hat jetzt schwer Krebs und sie kann nicht mehr sehr wahrscheinlich behandelt werden und so weiter. Und jetzt haben wir gerade gestern Bericht gekriegt, dass einer, der den Sommereinsatz organisieren soll, mit Lungenembolie im Spital ist. Und so weiter, ein Schlag nach dem anderen. Das Zweite, diese Schwierigkeiten erlauben Paulus, ein geistliches Prinzip zu erstellen. Das ist ein geistliches Prinzip. Wer an den Nöten teilhat, hat auch am Trost und der Ermutigung teil. Vers 5, Schlüsselvers. Genau so nämlich, wie wir in ganz besonderem Maße an den Leiden von Christus teilhaben, erleben wir durch Christus auch den Trost und Ermutigung in ganz besonderem Maß. So wie das Leiden, so der Trost. Sein Trost entspricht unserer Not und Bedrängnis. Paulus ist sich des ganz sicher. Er schreibt Vers 7, deshalb sind wir voll Hoffnung und Zuversicht, wenn wir an euch denken, denn wir wissen, genauso wie ihr an den Nöten teilhabt, habt ihr auch an dem Trost und der Ermutigung teil. Frage, was gibt denn Paulus diese Gewissheit? Erstens, er kennt seinen Gott. Er ist unveränderlich. Barmherzigkeit und Trost gehört zu seiner Natur. Er ist die Quelle davon. Die Not seiner Kinder, seiner Diener lässt ihn nicht kalt. Er wird eingreifen und kommt nicht zu spät. Zweitens, seine persönliche Erfahrung. Trösten heißt, an die Seite an eines anderen gerufen zu sein. Der Gott allen Trostes ließ sich an die Seite des Paulus rufen. Er lässt sich an die Seite eines jedes seiner Kinder, das leidet, rufen. Er ist der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Wer an Bedrängnis teilhat, braucht Trost in gleichem Maße. Das geht dich an heute Nachmittag. Kurt Scherrer schreibt etwas in seinem Buch Die Sprechstunde. Hat mich sehr gesegnet. Kurt Scherrer war Seelsorger am Evangeliumsrundfunk. Er schreibt, bin ich ein Schwächling, wenn ich in schweren Führungen Trost brauche? Es gibt Menschen, die glauben, keinen Trost zu brauchen. Immer, I'm okay, ja? Wie geht's? Kein Problem. Sie reagieren verächtlich, wenn das Wort Trost fällt. Ah, Trost. Sie sind der Auffassung, Trost und Tröstung kommen nur für sensible, unselbstständige Menschen in Frage, die ihre Lebensuntüchtigkeit damit überdecken müssen. Man kann dem, der so denkt, nicht böse sein. Er hat sehr wahrscheinlich die Trostlosigkeit des Lebens noch nie erfahren. Wer sie nicht kennt, kann nicht mitempfinden. Doch die Wirklichkeit des Lebens lehrt so viele Tiefpunkte, so viele Ohnmacht, so viele Einsamkeit, Ungeborgenheit, innere Zerrissenheit, Hilflosigkeit, die nach einem tröstenden Wort, nach einer trösteten Tat schreien. Wir sollen trösten, nicht vertrösten. Das ist nicht das Gleiche. Schäme dich also nicht, wenn du Trost brauchst. Psalm 119 sagt, meine Seele verlangt nach deiner Hilfe. Ich hoffe auf dein Wort. Meine Augen verlangen nach deinem Wort und fragen, wann wirst du mich trösten? Ist heute jemand da, der Trost braucht? Der hungert nach diesem Trost? Wie tröstet er uns? Es steht da, wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Wir sind eins geworden mit Christus. Er ist der Weinstock, wir die Reben. Christus durch seinen Geist ist der Kanal, durch den uns der Vater tröstet. Die Kraft, die Gnade, die Geduld, das Durchhaltevermögen, das wir brauchen, um die Not durchzustehen, kommt von ihm. Er hat uns, ich lese im Petrusbrief, er hat uns seine Gegenwart für solche Stunden versprochen. Er sagt 1. Petrus 4, 14, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört und nach seinem Namen genannt seid, seid ihr glücklich zu preisen, denn gerade dann ruht der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes auf euch. Wunderbar. Wurmbrand hat mal geschrieben, ich kann es nicht mehr Wort für Wort zitieren, aber im Gefängnis hat er den Himmel erlebt und die Hölle. Ja? Wie nie mehr. Seine Gegenwart erlebt. Jesaja sagt, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Wie trösten die Mütter? Die Väter sagen vielleicht, wie ich zum Beispiel manchmal, hör auf zu schreien, es tut gar nicht weh. Ich meine schon so. Steh auf. Die Mutter nimmt das Kind in die Arme. Punkt. Schenkt ihm Zärtlichkeit. Verständnis. Putzt die Tränen ab, tut weh, ja. Ihre Gegenwart ist der Trost des Kindes. Johnny Erickson Tada, ich vergesse ihr Zeugnis nicht, hat geschrieben, als sie total gelähmt schrie, 17 Jahre alt. Gott, warum? Dann sagte sie, Gott gab ihr keine langen Erklärungen. Er hat sich ihr geschenkt. Es war ihr, als ob er sie in seine Arme genommen hätte. Seine Gegenwart, ihr Trost. Ich finde das gewaltig. Das stärkt. Und die Leute, die gegenwärtig in solch furchtbaren Situationen sind, seine Gegenwart, ihr Trost. Wie stärkt er uns? Tröstet er uns? Durch das Zeugnis derer, die getröstet, gestärkt, aufgerichtet wurden. Haben wir Bedrängnis, so geschieht es zu eurem Trost und zu eurer Rettung. Komme dann nochmals darauf zurück. Aber das Leben des Paulus wurde zum Vorbild für die anderen. Er wurde gestärkt, hatte Kraft zum Durchhalten, hat nicht aufgegeben. Das macht uns Mut. Wir lesen jetzt sein Wort. Wir wollen durchhalten. Merkt ihr, wie entscheidend wichtig solche Erfahrungen sind? Jemand sagte, zeig ihnen deine Narben und sie werden dir ihre Wunden zeigen. Finde das gut. He? Deine Narben, das sind Geschichten. Ich habe hier eine Narbe, man hat mir die Gallenblase rausgeholt. Und wenn einer eine Gallenblase-Operation vor sich hat, du sagst, heute sind es kleine drei Löchlein. Oder ich habe es überlebt. He? Gib Mut. Das ist wieder der Vater, der tröstet. Generell gesehen werden wir getröstet durch den Tröster, den Heiligen Geist. Er hat darum die Bibel inspiriert. Bei den vielen Sorgen steht im Psalm 94, in meinem Herzen erquicken deine Tröstungen meine Seele. Ich mag mich an eine Situation erleben, in meinem Leben, eine Periode, da war ich wirklich im Loch. Jeden Sonntag in der Gemeinde, aber im Loch. Der gleiche Bruder las jeden Sonntag einen anderen Psalm. Ich wusste nicht wie, warum. Aber ich hatte jedes Mal den Eindruck, das war Gottes Wort für mich heute. Im Römer steht, und aus dem, was in der Heiligen Schrift vorausgesagt wurde, sollen wir lernen. Sie ermutigt und tröstet uns, damit wir unsere Hoffnung auf ihre Zusagen setzen und daran festhalten. Gott aber, der uns immer wieder neuen Mut und Trost schenkt, helfe euch, einmütig zu sein, so wie es euch Jesus Christus gezeigt hat. Darum ist es so wichtig, dass wir austauschen, was wir in Gottes Wort gelesen haben. Das macht uns Mut. Gemeinde sollte bibelzentrisch sein. Nicht nur so Erfahrungen so. Bibelzentrisch. Das, was wir erlebt haben in Gottes Wort und was uns stärkt. Er tröstet uns auch durch sein Eingreifen. Paulus schreibt, Vers 10, er hat uns denn auch aus solch großer Todesgefahr gerettet und rettet uns noch. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Ihm ist alle Macht gegeben. Er wurde aus der ersten Gefangenschaft befreit. Auch aus der zweiten, aber hier wurde er hingerichtet. Aber der Herr hat ihn zu sich hin befreit. Zur Ewigkeit mit ihm. Und noch etwas. Er tröstet uns durch das Gebet der Geschwister. Steht in Vers 11. Wobei auch ihr mitwirkt durch eure Fürbitte für uns. Sind wir uns eigentlich bewusst? Ich habe vorhin schon vom Gebet der Fürbitte gesprochen. Was für eine wunderbare Trostkraft in der Fürbitte steckt. Da geht jemand durch eine Krise und nachher sagt, du, ich habe gespürt, dass so viele für mich gebetet haben. Ich habe irgendwie Kraft empfangen. Aber eben wenn es ums Gebet geht, haben wir oft keine Lust. Gebet ist vielfach keine Priorität. Und noch etwas. Er tröstet uns durch die Tröster, die sich mit den Geschwistern, die durch große Not gehen, identifizieren. Ihr müsst mal die Geschichte von Onesiphorus lesen. Das sind nur 4 Verse. 2. Timotheus, wisst ihr überhaupt, wer das war? Vielleicht nicht. Da steht Vers 15. Paulus beschreibt uns einen Tröster. Onesiphorus, du weißt, dass alle Gläubigen in der Provinz Asien mich im Stich gelassen haben, auch Phygellus und Hermogenes. Nur Onesiphorus hat treu zu mir gehalten. Möge seine Familie die Barmherzigkeit des Herrn erfahren. Denn er hat mich oft ermutigt und hat sich nicht geschämt, zu mir zu stehen, obwohl ich ein Gefangener bin und in Ketten liege. Im Gegenteil, sobald er in Rom war, suchte er nach mir und er gab nicht auf, bis er mich gefunden hatte. Wenn er an jenem großen Tag vor dem Herrn steht, möge dieser ihm sein Erbarmen schenken. Und wie viele Dienste er den Gläubigen in Ephesus erwiesen hat, weißt du selbst am besten. Ich habe eine ganze Predigt darüber gemacht, aber ich habe jetzt nicht deine Zeit dazu. Ihr seid sowieso schon am Boden. Ne? Ich nenne Onesiphorus den Tröster von Ephesus. Gibt es Tröster in eurer Gemeinde? Wenn Trösten heißt, an die Seite eines Angefochtenen gerufen werden, um ihn aufzurichten, dann ist Onesiphorus eine wunderbare Illustration davon. Paulus schreibt, er hat mich oft getröstet oder oft ermutigt, je nach Übersetzung. Er hat für Paulus gebetet, nicht nur. Er hat überlegt, wie kann ich diesen Bruder aufrichten? Nicht nur. Es hat ihn mobilisiert. Was kann ich tun? Nicht nur, er hat es getan. Er ließ sich durch nichts abhalten. Er hatte eine Familie. Er ging 2000 Kilometer weiter. Nicht mit einem Audi, auch nicht mit KLM. Er hatte keine Visakarte. Er wusste nicht, wo er übernachten kann. Es war Verfolgungszeit. Paulus zu suchen war eine gefährliche Sache, denn er war ja derjenige, von dem man sich, Feind Nummer 1. Aber andere trösten und ermutigen war nicht eine einzelne Sache. Ausnahme, das war seine Herzenseinstellung. Und jetzt hört ganz, ganz gut zu. In ein Heft der Navigatoren, Jüngerschaftsheft, steht folgender Satz. Säe einen Gedanken und du wirst eine Tat ernten. Säe eine Tat und du wirst eine Gewohnheit ernten. Säe eine Gewohnheit und du wirst einen Charakter ernten. Sähe ein Charakter und du erntest eine Zukunft. Sind wir Tröster? Haben wir offene Augen für Leute, die durch die Bedrängnis gehen? Lassen wir uns mobilisieren, es etwas kosten? Es kann sein, wenn Paulus schreibt, der Herr schenke seine Barmherzigkeit der Familie, von Onesiphorus. Es kann sein, dann, dass Onesiphorus ums Leben gekommen ist. Paulus zeigt uns in diesem Text, und jetzt komme ich zum Schluss, dass die Schwierigkeiten in unserem Leben ihren Platz im Plan Gottes haben. Schnepel schreibt, das hat mir gut wirklich mich angesprochen, eines haben seine Kinder vor allen anderen Menschen voraus. Sie wissen, dass sie nie einem blinden Schicksal, das haben wir gesungen, oder Zufall ausgeliefert sind, sondern dass der treue Plan ihres Herrn sie führt. Der Herr will, dass unser Leben Frucht, reiche Frucht trägt. Er kontrolliert die schlimmsten Widerwärtigkeiten und zieht aus ihnen einen wunderbaren Segen. Und was für ein Segen? Er gibt sich uns zu erkennen. Johnny schreibt, wenn das Leben schön ist, wissen wir oft nur viel über Jesus. Wir versuchen ihn nachzuahmen. Wir zitieren seine Worte. Wir reden von ihm. Aber im Leiden erkennen wir ihn, wie er wirklich ist. Dann lernen wir über ihn, was wir sonst nie hätten lernen können. Wunderbar. An Jesus glauben, ihm unser Vertrauen schenken, führt in immer innigere Gemeinschaft mit ihm. Wachsen in der Erkenntnis, in der Gnade. Und noch einen anderen Segen, das ist meine Schulung. In all unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Und deshalb können wir die anderen trösten, ihnen Mut machen. Der Meister schult die Diener des Trostes auf der Schulbank der Schwierigkeiten. Wir möchten gerne so, jetzt eine so, heute Nachmittag, so Samstagnachmittag ist der 8. heute, weiß gar nicht mehr, irgendwie so eine Lektion lernen, jetzt gehe ich nach Hause, jetzt habe ich es kapiert. Kurt Scherer schreibt, Trösten ist eine Gabe, doch sie ist nur zum Teil angeboren. Zum größten Teil ist sie angeweint. Wer getröstet wurde, sieht die durch Schwierigkeiten gehen. Der Herr hat sie sensibel gemacht für die anderen. Er wird die Worte des Trostes finden. Die Taten des Trostes, versteht ihr? Er wird nicht nur so fromme Sätze hinschmeißen. Gott, ja, alles denen, die Gott lieben, wird sowieso alles am besten und so weiter. Sondern er wird wirklichen Trost bringen. Jetzt bin ich fast am Ende. 7 Minuten zu früh. Es gibt noch einen Segen, den der Herr uns aus dieser Not zukommen lässt, das ist Reinigung. Paulus schreibt, wir kommen uns vor, als wäre das Todesurteil über uns gesprochen worden. Aber all das geschah, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Jetzt stellt euch mal vor, das sagt Paulus, ein älterer Mann, ein Senior, ein erfahrener Apostel. Er braucht immer noch Läuterung, Reinigung. Immer noch nicht mehr ich, sondern er. Er sah keinen Ausweg mehr. Er warf sich restlos auf seinen lebendigen Herrn. Unsere Not ist der Schmelzofen Gottes. Hier wird unser Glauben gereinigt. Es gibt eine falsche Meinung. Wenn der Glaube ins Feuer kommt, das Gold ins Feuer kommt, dann schmilzt das Schmutzige, die Unreinigkeit, und es bleibt das wunderbare Gold. Nein, die Unreinheiten schmelzen nicht weg. Wenn wir ins Feuer kommen, dann schmilzt uns der Glaube weg. Hä? Und das Unreine schwimmt obendrauf. Ja. Damit ich es sehen kann, darüber Buße tun kann. Und wenn es wegirrt, wurde der Glaube fest gereinigt. Im Schmelzofen Gottes werde ich neu befreit von diesem auf mich stützen, für mich leben. um mich drehen. Letzte Frage. Woran erkennt man, dass jemand getröstet wurde? Paulus schreibt, wenn wir getröstet und ermutigt werden, bedeutet das auch für euch Trost und Ermutigung. Es hilft euch standhaft, die gleichen Leiden zu ertragen wie wir. Wer das Erbarmen des Vaters erlebt hat, kann die Lasten tragen, ohne dabei erdrückt zu werden. Das Joch ist sanft, die Last ist leicht. Paulus zog seinen Weg weiter. Er hatte neue Kraft. Seine Kraft war in der Gnade erneuert. Das wünsche ich von ganzem Herzen. Amen.